für 5:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Freunde von 1 für 15:30. Es ist Samstag. Richtig gehört, Samstag. An diesem Spieltag ist alles etwas anders. Grund dafür, ja, ist der liebe Fabian, der mehr oder weniger schon auf gepackten Koffern sitzt, bedingt durch Arbeit und Sonstiges. Wir haben uns dazu entschlossen, am Samstagabend schon die Samstagsspiele zu besprechen. Und am morgigen Sonntag werde ich dann mit Sören alleine durch die Spiele führen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, dass Fabi heute Abend noch Zeit gefunden hat. Grüße nach Meerbusch. Hallo Fabi.
Für euch immer, meine Lieben, für euch immer. Hallo, Servus.
Ja, und Sören ist natürlich auch mit von der Partie.
Ja, hallo aus Oldenburg, aus der schönsten Stadt Deutschlands.
Ja, mit diesen Worten wollen wir mal direkt anfangen. Von der schönsten Stadt Deutschlands kommen wir zur Hauptstadt Deutschlands. Kommen wir zur Hertha aus Berlin, die am Freitagabend den Spieltag eröffnet hat, gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ja, wer möchte denn da starten? Fabi, Sören?
Sören darf starten. Ich gebe dann meinen eher kritischen Kommentar zur Hertha.
Ja, bin ich gespannt. Du bist ja hast die Hertha ja auch im Blick, genauso wie wir alle. Und was man, glaube ich, festhalten kann nach dem Freitagabend, die Hertha, ja, ist, glaube ich, aus der Krise so ein bisschen rausgesprungen. Jetzt zweiter Sieg in Folge nach dem 3-1 in Bochum, auch jetzt ein Heimsieg gegen Fürth mit 2-1 gewonnen. 1-0 Rückstand wettgemacht und scheint zumindest so zu sein, dass sie gegen Mannschaften, wo sie gewinnen müssen, auch wirklich punkten.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, die Hertha auch am Freitag wieder über lange Strecken des Spiels wirklich nicht wirklich einfallsreich. Greuther Fürth hat es eigentlich ganz gut verstanden, defensiv gut zu stehen und auch jetzt mal ein bisschen weiter sich nach vorne zu orientieren, was der Hertha wirklich zu kämpfen gegeben hat. Gerade in der Defensive standen sie soweit solide. Ja, und dann ein bisschen glücklich, sage ich jetzt mal, ist das 1-0 für Greuther Fürth gefallen. Cefuik bringt da, ich weiß gar nicht, wer es war, Duziak kam zum Foulspiel im 16er und den fälligen Elfmeter verwandelte dann Hogota, relativ sicher. Und kurz danach wechselte dann Pal Dardai, Davi Selke ein und Eckenkamp, der dann auch sofort den Ausgleich nach einer Ecke erzielt, ein schönes Kopfballtor, wo er frei zum Kopfball kam. Ja, und dieser Eckenkamp war dann auch mitbeteiligt beim 2-1 Siegtreffer durch ein Eigentor von Bauer. Der versucht einen Befreiungsschlag im 5-Meter-Raum. Ja, schlägt über den Ball und ziemlich kurios springt dann von seinem Standfuß aus der Ball dann über die Linie zum 2-1 Sieg der Hertha. Ja, 6 Punkte, 2 Spiele. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Wenn da nicht ein Dreier drin gewesen wäre, glaube ich, wäre es eine ganz, ganz ungemütliche Woche für Pal Dardai geworden, oder Fabi?
Ja, also das eine oder andere habt ihr ja schon angesprochen. Ich finde halt einfach nur, dass die Hertha einen gewissen Anspruch hat und auch in so einem Spiel zu Hause gegen Greuther Fürth, gegen die Mannschaft, die du schlagen musst, gegen die Mannschaft, die als 18. aus der Bundesliga absteigen wird, ein Spiel abzuliefern, was über weite Strecken, würde ich sagen, teilweise mehr als nur ausgeglichen war. Und was für mich eigentlich noch viel erschreckender war, dass Greuther Fürth sogar spielerisch mit der Hertha, zumindest habe ich so empfunden, mithalten konnte. Ich konnte auf dem Platz eigentlich kaum einen Qualitätsunterschied feststellen. Gut, man kann es natürlich jetzt auch so sehen, dass die Hertha ein Spiel gedreht hat, was in so einer Situation wahrscheinlich auch sehr wichtig ist, um ein gewisses Momentum auch ja beizubehalten. Nach dem Sieg gegen Bochum letztendlich 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Du stehst wieder ein bisschen besser da. Aber überzeugend tut mich das beim besten Willen nicht. Und ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber auch wieder die Darstellung von Pal Dardai im Interview nach dem Spiel stellt sich mir die Frage, und gerne könnt ihr beiden die Frage mir beantworten, aber inwiefern ist sowas für eine Mannschaft denn wirklich ein Trainer, der dich motiviert, der dich auf die richtige Spur bringt, die Aussagen manchmal. Oder vielleicht war das Beste, was uns passieren konnte, letztendlich der Elfmeter, dass wir aufgewacht sind, so in die Richtung zumindest. Ich finde das nicht gut. Also ich finde das eher tendenziell unglücklich. Und im Moment leben sie einfach auch davon, dass sie jetzt 2 Gegner hatten, die man schlagen muss als Hertha BSC. Ich bin nicht überzeugt von diesem ganzen Projekt.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, das, was Pal Dardai im Moment ist, auch ein bisschen so eine Trotzreaktion. Ich glaube auch, dass da das Verhältnis mit der Mannschaft nicht mehr so wirklich passt. Und klar, die beiden Gegner, die musst du schlagen. Wäre das nicht passiert, dann wäre Pal Dardai auch sicherlich nicht mehr so lange Trainer gewesen. Aber ich glaube auch, dass sowieso es so ganz danach ausscheint, als wenn Dardai auch irgendwie froh ist, wenn er dann wieder in den Jugendbereich gehen kann.
Also ihr habt es jetzt beide auch schon angedeutet. Also für mich ist es auch so ein von Spiel zu Spiel hangeln von seiner Seite aus. Er macht wirklich den Eindruck, als ob er eigentlich schon mit dem Kapitel mehr oder weniger abgeschlossen hat und eigentlich dann froh ist, wie du schon sagst, wenn er zurück in den Jugendbereich gehen kann und da in Ruhe arbeiten kann. Aber wir haben es ja oft genug schon gesagt, ob da jetzt, also da muss ein neuer Trainer her und meiner Meinung nach auch immer noch ein anderes Spielermaterial. Das war ja am Freitag über weite Strecken wieder total ideenlos, planlos. Vom Spielaufbau angefangen bis ins Umschaltspiel. Greuther Fürth hat ohne große Probleme sich defensiv stellen können, wurde sehr, sehr selten eigentlich gefordert. Und Fabi, du sagtest auch gerade, ein Spiel eigentlich auf Augenhöhe. Und unterm Strich war es wirklich ein sehr, sehr glücklicher Sieg der Hertha, wo Greuther Fürth auf jeden Fall aufgrund der Leistung einen Punkt verdient gehabt hätte. Wie habt ihr die Leistung von Prince gesehen?
Ja, ich glaube, also wenn man das jetzt nach den Wechseln ja auch sieht, dass die Hertha ja dann das Spiel gedreht hat, muss man ehrlicherweise sagen, dass die Jungen im Moment eher die Leistung bringen. Wer war es? Marco Richter hat ja auch, fand ich, einen guten Einstand. Dann kam noch seine Einwechslung. Jürgen Erkelenkamp kam, wenn er jetzt noch mehr zu dem System findet, dann wird er, denke ich mal, auch von Anfang an spielen. Und ja, Boateng, klar, das ist so eine romantische Story, dass er jetzt wieder in Berlin ist, aber ich glaube, gerade was den Saisonstart betrifft, hatte der Hertha noch nicht so wirklich geholfen.
Ja, ich finde auch, dass er die Rolle, die er einnehmen sollte, zumindest in der Theorie, meines Erachtens nicht erfüllt. Ist gar nichts gegen ihn, aber es ist ein Stück weit, ich habe es ja vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, wahrscheinlich auch eine ähnliche Idee gewesen wie damals mit Sami Khedira oder damals letztes Jahr oder letzte Saison mit Sami Khedira. Es ist halt die Frage, ob dann, wie gesagt, vor ein paar Wochen schon von mir erwähnt, wenn du so eine Position letztendlich besetzt dann mit so einem Spieler, ob du dir damit einen Gefallen tust. Ich glaube es nicht, aber wie gesagt, für mich ist das ja so ein Gesamtkonstrukt, was eher unglücklich zusammengestellt, Trainer, Mannschaft, und was für mich gestern auch ein Zeichen war, wenn du in so einer Situation bist wie die Hertha, du hast einen gewissen Anspruch und du gehst in so ein Spiel rein und dann schauen wir uns mal die Spieldaten vielleicht auch ein bisschen genauer an und du siehst dann eine Zweikampfquote, wo dir Greuther Fürth den Rang abläuft mit 57% gewonnenen Zweikämpfen. Es ist auch eine Einstellungssache, würde ich mal behaupten.
Ja, du hast die Zweikämpfe angesprochen. Der no letztes Wochenende eingewechselt und dieses Wochenende von Anfang an spielende Maulu'in Dar, 17% Zweikampfquote. Ich glaube auch keine 20 Ballaktionen. Auch noch überhaupt nicht am Hertha-Spiel mit reingenommen worden. Der braucht auf jeden Fall auch noch 2, 3 Wochen, bis er da in Fahrt kommt. Er hat es ab und zu mal aufblitzen lassen, seine Klasse. Aber alles in allem, die Defensive steht soweit ganz solide, ganz gut. Jetzt muss man mal abwarten, was mit Boyata ist, der ja ausgewechselt wurde nach einer guten halben Stunde. War, glaube ich, hier Oberschenkel oder Leiste. Aber ja, nächstes Wochenende geht es gegen RB Leipzig,
Leipzig.
was auch kein leichtes Spiel werden wird. Aber ja, die Leipziger haben ja momentan auch so ihre eigenen Baustellen und Probleme. Ja, und für Greuther Fürth geht es dann am nächsten Spieltag, am Freitagabend, Topspiel zu Hause gegen den FC Bayern München, wo man jetzt auch nicht unbedingt mit Punkten rechnen kann. Aber kommen wir mal zu einer Mannschaft, die an diesem Wochenende, am heutigen Samstag, für eine kleine Überraschung gesorgt hat, bei einem Spiel, wo man mit dem 0-0 schon mit gerechnet hat, allerdings dann kurz vor Schluss noch den 1-0-Siegtreffer erzielt hat. Kommen wir, Fabi, zum FC Augsburg.
Ja, auch ein spannendes Thema. Also alle Zuhörer, die sich jede Woche die Ehre geben und uns ja montags in der Regel anhören, die haben es wahrscheinlich auch schon ein paar Mal von mir gehört, bezogen auf Borussia Mönchengladbach. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man diesen Sommer ganz viel verpasst hat, an der Mannschaft zu ändern. Ich sage nach wie vor, es ist eine Mannschaft, die definitiv den einen oder anderen richtig, richtig guten Fußballer drin hat, aber dieser Mannschaft fehlt es einfach an Mentalität. Und wenn du so ein Spiel jetzt in Augsburg wieder 1-0 verlierst, letztendlich, wenn man mal alles andere ausblendet, wie glücklich oder unglücklich das letztendlich zustande kommt, aber das ist ein Spiel, was du verdammt nochmal gewinnen musst als Borussia Mönchengladbach. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Weil ansonsten, wenn du so ein Spiel wieder verlierst, wie jetzt heute, dann brauchst du diesen Anspruch international, internationales Geschäft, den brauchst du nicht mehr anmelden. Weil dann spielst du einfach die zweite Geige in der Bundesliga und das ist Woche für Woche ja schon ein Stück weit enttäuschend aus Sicht der Borussia.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Gleichzeitig oder im Vergleich dann eben zum FC Augsburg, die ja, wo ja man ja jetzt wirklich auch eine Entwicklung sehen kann. Der Saisonstart lief ja nicht so gut. Da konnte ich mich ja, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, irgendwie an keine Torchance erinnern. Und dann letzte Woche gegen Union Berlin, wo man sich wirklich gut präsentiert hat und dann heute gegen Gladbach defensiv wieder sehr, sehr gut verteidigt hat und sich dann eben dann auch dafür belohnt hat. Deshalb, wenn man die beiden Mannschaften vergleicht, ist es im Moment eher eine positive Entwicklung bei Augsburg zu sehen.
Ja, ich sag mal so, die Gladbacher waren heute auch wieder wirklich, hatten mehr Spielanteile, was ja auch der Ballbesitz zeigt, mit 71%. Bis ins letzte Drittel hat Augsburg den Gladbachern eigentlich weitestgehend den Ball überlassen. 20 Meter vorm Tor ging dann aber von Gladbacher Seite aus wenig Torgefahr aus. Und ja, es fehlt einfach die Durchschlagskraft. Ein Player war überhaupt nicht wirklich, habe ich überhaupt nicht wirklich wahrgenommen. Es war viel, viel zu wenig. Waren insgesamt 28 Ballaktionen für einen Stürmer, viel zu selten in Szene gesetzt. Seine Zweikampfquote, hat ja auch eigentlich einen super Körper mit 29% Zweikampfquote, eigentlich auch unterdurchschnittlich. Ja, die Augsburger Defensive habt ihr beide gerade angesprochen, verdammt stark, gerade bei diesem Spiel Wyss Oxford mit 86%, verdammt stark hinten verteidigt und auch Goeleo an seiner Seite. Ja, und nach vorne hin haben sie sich dann auf ihre altbewährten von früheren Jahren Stärken besinnen. Und zwar die schnellen Konter. Und einer dieser Konter führte dann natürlich in der, wie vielte Minute war es? In der
80.
Minute zum ja dann doch etwas glücklichen 1-0-Siegtreffer durch Florian Niederlechner, der eingewechselt worden war. Bisschen unglücklich, der lange Ball, der aus der eigenen Hälfte rausgespielt wurde. Hätte vielleicht Nico Elvedi auch im Kopf klären können. Er versucht da so ein bisschen seitlich den Ball mit seinem rechten Fuß Richtung Auslinie zu spielen. Trifft den Ball dann nicht und dann ist auf der rechten Seite wer war's denn? Vargas durch und schlägt dann schön zurück auf den heranstürmenden Niederlechner, der ganz clever einschiebt. Ja, und die Schlussoffensive der Gladbacher, ja, war nicht wirklich eine Schlussoffensive, weil da kam nämlich nicht mehr wirklich was.
Ja, wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, Gladbach mit 4 Punkten auf Platz 14 und Augsburg steht mit 5 Punkten auf Platz 11. Da muss man ja wirklich davon sprechen, dass das bei Gladbach derzeit überhaupt nicht läuft. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es in den nächsten Wochen auch weitergeht, weil so vom Spiel her spricht mich Gladbach jetzt noch nicht an. Und ich kann auch noch nicht erkennen, wo da die Handschrift von Adi Hütter zu sehen ist.
Ja, letztendlich, Jonas Hofmann fiel bei dem Spiel aus, wegen muskulärer Probleme, glaube ich, ja. Und Thuram fällt ja jetzt auch schon längere Zeit aus. Das sind natürlich zwei Spieler in der Offensive, die fehlen, aber ja, eine klare Handschrift erkenne ich da auch noch nicht. Und die nächsten beiden Spiele sind natürlich für Gladbach auch ein ganz schönes Brett mit Dortmund und Wolfsburg. Kommen natürlich auch zwei Top-Mannschaften jetzt die nächsten beiden Wochen. Ja, es bleibt spannend in Gladbach auf jeden Fall. Tendenz, Fabio, eher Daumen nach unten die nächsten Wochen?
Ja, ich sage, es ist jede Woche ein Stück weit ja, enttäuschend aus Sicht der Gladbacher. Du hast jetzt zwei Spiele vor der Brust, die du meines Erachtens in der aktuellen Form nicht gewinnen wirst, beziehungsweise auch nicht punkten wirst. Ja, und dann stehst du eben ja, da unten drin und wie gesagt, du bist weit weg von deinem eigenen Anspruch, du bist weit weg vom internationalen Geschäft. Und wenn man mal dieses große Ganze sieht, dann ist es ja noch mal viel interessanter. Du hattest ja jetzt die letzten 1-2 Jahre immer mal wieder die Situation, wo es im Sommer den einen oder anderen Spieler gegeben hat, der einen gewissen Anspruch angemeldet hat. und nimm mal die Mannschaft, pick da mal die ein, zwei, drei ja, raus, die letztendlich auch eine andere Mannschaft, die über Gladbach steht, verstärken wird. Und dann hast du im Sommer das Problem, dass dir die Spieler abhauen, weil du eben nicht international spielst und weil du halt wenig attraktiv bist für andere Spieler, die auch zu dir kommen. Also es ist ein ganz schmaler Grat, den die Gladbacher bewusst im Sommer eingegangen sind. Vielleicht haben sie auch die Situation unterschätzt, aber ich sage es nach wie vor, die Alarmglocken hätten im Laufe der Rückrunde letzte Saison bei Max Eberl und vielen anderen, die da was zu sagen haben, angehen müssen. Weil für mich ist es eine Mannschaft, die einfach wenig Charakter oder Mentalität auf den Platz bringen kann. Und das bestätigt sich für mich jetzt an jedem einzelnen Spieltag, ausgenommen Freitagabend das Eröffnungsspiel gegen die Bayern. Aber das klammere ich sowieso aus, weil da spielst du sowieso mit 101%. Du spielst Freitagabend unter Flutlicht und die ganze Welt schaut zu. Aber alles, was dann danach kam, das war wenig überzeugend, eher sogar enttäuschend.
Also ist deiner Meinung nach, ich meine, wenn wir uns mal 2 Jahre zurückerinnern, da haben die Gladbacher ja gerade in der Hinrunde durch wirklich spektakulären Offensivfußball auf sich aufmerksam gemacht. Fällt das dann nicht so auf, die fehlende Mentalität, wenn es einfach, wenn du so im Flow bist und die Spiele einfach so gewinnst, kommt dann wahrscheinlich eher darauf an, wenn man eher die schlechten Spiele und viele Niederlagen am Stück hat. Da zeigt dann wahrscheinlich die wahre Geschlossenheit, die wahre Mentalität einer Mannschaft, oder?
Ja, ich meine, wir nehmen jetzt mal den einen oder anderen als Beispiel. Christoph Kramer, wenn der irgendwo im Fernsehen sitzt, ist ein total smarter Typ, finde ich richtig super, kann sich top artikulieren, ist ein toller Fußballer, aber du musst halt ein paar Leute auch in der Mannschaft haben, die dann in so einem Moment wie heute, die mal einfach dazwischenhauen, die mal einfach das Ruder an sich reißen, die den Ton vorgeben auf dem Platz, die miteinander kommunizieren. Und ich glaube, das ist in Gladbach einfach das große Problem, dass du da einfach wenige Spieler hast. Du hast auch keine Achse in dem Sinne, die dann letztendlich auch mal die Verantwortung übernimmt. Die stimmen auch nach den Spielen immer, ja, sagen wenig oder geben mir eigentlich als Zuschauer relativ wenig. Und wie gesagt, für mich ist Gladbach, ich habe es vor der Saison schon gesagt, eine Mannschaft, die weit hinter den Ansprüchen enden wird. Und im Moment bestätigt sich das Woche für Woche. Und lass uns mal in 2 Wochen vielleicht nochmal drüber sprechen. Vielleicht schaffen sie die Kehrtwende, aber ehrlicherweise glaube ich nicht daran.
Ja, ich bin jetzt auch echt mal wirklich gespannt, wann Max Eberl mal ein bisschen aus der Deckung rauskommt, weil da ist es mir, das habe ich vor 2 Wochen schon mal angesprochen, auch immer noch von seiner Seite aus viel zu ruhig. Also da muss mal wirklich das Ruder rumgerissen werden und vielleicht mal auch mal intern am Tisch gehauen werden, weil diese mangelnde Einstellung, so hast du gerade ja auch gesagt, kann es nicht weitergehen in Gladbach. Ja, haben wir noch ein Spiel heute Nachmittag gehabt, eine Nullnummer, ja, die aber ziemlich spektakulär war. 0-0 der viel, viel besseren Art. Bielefeld gegen Hoffenheim, Sören.
Ja, richtig. Du hast angesprochen 0-0, wobei man da auch sagen könnte, also das Spiel hätte auch 2-2 zum Beispiel ausgehen können. Ja, beide Mannschaften hatten wirklich Torchancen ohne Ende. In der ersten Halbzeit fand ich Bielefeld sogar ein bisschen besser. In der zweiten Halbzeit kamen die Hoffenheimer dann zu gefährlichen Chancen, aber ist dann bei dem 0-0 geblieben. Aber im Endeffekt, glaube ich, ein 0-0, was man sich wirklich durchaus gut anschauen konnte.
Ja, zwei Mannschaften, die sich gerade in der ersten Halbzeit offenes Visier, super Schlagabtausch, ging rauf und runter, gerade die erste Viertelstunde, du hast es gerade angesprochen, kann Bielefeld eigentlich schon 3-0 führen. Fabian Klos mit einer Riesenchance, frei vor Baumann, der den Ball noch mit dem Fuß abwehrt. Und auch davor war noch eine richtig gute Möglichkeit durch Wimmer. Also, und danach nahm dann Hoffenheim ein bisschen mehr das Heft in die Hand und hatte auch die eine oder andere gute Chance, unter anderem durch Baumgartner und Kramaric. Kramaric bei dem Spiel auch wieder deutlich mehr in der Offensive und mit vielen guten Ballaktionen als noch die Woche davor. War natürlich auch bedingt durch die Wechsel von Sebastian Hoeneß 4 neue reingeschmissen. Und gerade die Laufbereitschaft von beiden Mannschaften, von allen Spielpaarungen, die jetzt gelaufen sind, Bielefeld 122 Kilometer und Hoffenheim 120 Kilometer. Das sind locker 10 Kilometer mehr als jede andere Mannschaft, die diesen Spieltag gelaufen ist. Also das war schon richtig. Und trotz alledem auch eine richtig gute Passquote bei beiden Mannschaften, auch über 80%. Also das Spiel hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wie schon gesagt, 0-0 der besseren Art. Bielefeld zwar immer noch ohne Dreier, aber vielleicht kommt das in den nächsten Wochen. Fabi, auch begeistert vom Spiel oder zumindest angenehm überrascht?
Also ja, es ging natürlich richtig unterhaltsam los mit Chancen auf beiden Seiten. Dann ist es meines Erachtens aber auch mal ein bisschen ruhiger geworden. War definitiv 0-0 der besseren Art. Ich würde aber gerne einen anderen Punkt ansprechen, und zwar bezogen auf die TSG Hoffenheim, weil heute eigentlich für mich eine Chance war, für die Hoffenheimer ja so ein Stück weit den Befreiungsschlag zu machen nach den letzten Wochen und eben auch den Anschluss wieder herzustellen nach oben. Ich war ja vor der Saison eher so, dass ich ja der Meinung war, dass Hoffenheim sozusagen für mich die graue Maus der Liga ist. Man weiß nicht so wirklich, was man mit der Mannschaft anfangen kann. Sie stehen jetzt nach 5 Spielen bei 5 Punkten. Und die Frage ist natürlich dann auch, du hast sie auch viel, viel stärker eingeschätzt, glaube ich, vor der Saison. Die Frage ist natürlich dann letztendlich, wann kommt der Moment, wo die Hoffenheimer dreifach punkten, wo die Hoffenheimer die Mannschaften schlagen, die hinter ihnen stehen müssen, wenn du wirklich auf Platz 6, 7 oder 8 enden willst. Und für mich ist es eine Bestätigung in den letzten 2-3 Wochen, dass die Hoffenheimer da im Moment einfach noch nicht sind. Du hast eine gewisse Qualität im Kader, die muss aber ja irgendwann dann auch mal sich in Form von Ergebnissen widerspiegeln können. Und im Moment sind die Hoffenheimer eher tendenziell mit dem ja, Blick eher nach hinten, zweite Hälfte der Tabelle. Die Frage an dich im Speziellen, was kann man von der Hoffenheimer Mannschaft denn jetzt überhaupt die nächsten Wochen erwarten? Weil für mich war es einfach viel zu wenig, was da die ersten 5 Spieltage an Punkten und auch an, ja, wie soll ich sagen, Hoffenheim steht ja in der Regel auch immer für Spektakel, teilweise zumindest, oder Offensivfußball, aber das sehe ich nicht wirklich in der Mannschaft.
Zuerst mal, also nach der Niederlage letzte Woche in Mainz, wo ja wirklich eine komplett, ich sag schon fast körperlose, leblose Hoffenheimer Mannschaft auf dem Platz stand, war das jetzt am Wochenende, das war aber auch klar, dass die Reaktion kommen musste, gerade wo es gegen Bielefeld ging, die ja auch immer alles reinhauen, das war auf jeden Fall eine gute Reaktion der Mannschaft und gerade nach den ersten 20 Minuten und auch weitestgehend in der zweiten Halbzeit waren gute Möglichkeiten da, auch in Bielefeld als Sieger vom Platz zu gehen. Und spielerisch, offensiv war das schon deutlich besser als letzte Woche. Es fehlt, glaube ich, so der Schlüsselmoment, das Quäntchen Glück, dass da auch endlich mal der erste Dreier fällt. Weil du hast es gerade angesprochen, offensiv und spielerisch ist die TSG eigentlich immer in den letzten Jahren für Spektakel bekannt gewesen. Da waren ja häufige 4-3, 4-2 Partien oder so eher nach offensiv nach vorne gespielt, als statt hinten defensiv zu stehen. Ja, muss man jetzt mal abwarten, aber ich bin immer noch positiv gestimmt, dass Sebastian Hoeneß da die nächsten Wochen wieder ein bisschen Konstanz reinkriegt und die TSG auch am nächsten Wochenende in Stuttgart punkten wird.
Wobei das natürlich auch so ein bisschen der rote Faden ist, im Prinzip schon der vergangenen Jahre, weil man sagt immer vor der Saison, ja, die TSG hat eine gute Mannschaft und die müsste eigentlich ja auch um die internationalen Plätze spielen, nur dann versaut man sich das eben in solchen Spielen, ja, wo man sagt, gegen Mannschaften, wo du punkten musst, da wird dann eben nicht gepunktet. Und das hat dann vielleicht, man sagt, die Qualität ist vorhanden, aber vielleicht ist das dann eben doch nicht die Qualität, die dafür reicht, um international zu spielen. Weil du hattest letzte Woche die Chance, nach einem spektakulären Spiel in Dortmund, dann hätte man zu Hause durchaus die Mainzer auch schlagen können. Und dann Bielefeld, das wären 6 Punkte gewesen. Dann stehst du natürlich mal in der oberen Hälfte. Und das ist natürlich das, was wirklich in den letzten Jahren auch meiner Meinung nach immer wieder der Fall war, dass du dir das irgendwie selbst versaust, weil du diese, ja, keine Konstanz in deinen Leistungen hast.
Ja, gebe ich recht. Ich sag mal, vielleicht kommt in den nächsten Wochen Bebu, der jetzt nach seiner Corona-Erkrankung auch endlich mal wieder das erste Spiel gemacht hat. Der war ja letztes Jahr mit der torgefährlichste Spieler bei der TSG nach André Kramaric. Wenn sie den wieder ans Laufen kriegen und auch vorne wieder das Tor trifft. Also wie gesagt, ich bin positiv gestimmt, dass die nächsten Wochen die TSG weiterhin eine vernünftige Leistung abliefern wird und auch dann mit einem Dreier belohnt werden wird. Und die Niederlage letzte Woche in Mainz, dass Mainz dieses Jahr oder schon seit quasi der Rückrunde im letzten Jahr eine wirklich sehr unangenehme Mannschaft ist, gegen die momentan wohl keiner gerne spielt. Somit die unangenehmste Mannschaft momentan. Hat jetzt Christian Streich am Wochenende mit Freiburg auch erfahren müssen. Das war ja ein Spiel, was, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Das war ja Abnutzungskampf pur auf beiden Seiten. Das war ja, boah. Ein Zweikampf folgte auf den anderen. Der Reporter war, glaube ich, am Ende, hat er, glaube ich, knapp 200 Zweikämpfe gezählt nach Spielende. Also da ging es auf jeden Fall schon gut zur Sache auf beiden Seiten, oder?
Ja, also du hast es gut zusammengefasst. Wir haben jetzt über das Spiel Mainz gegen Freiburg natürlich. Nein, das war nicht Mainz gegen Freiburg, es war, helf mir mal kurz bitte, Bielefeld gegen Hoffenheim, Entschuldigung. Genau. Bielefeld gegen Hoffenheim gesagt, es war spektakulär und das war jetzt bei Mainz gegen Freiburg nicht so spektakulär, es war ja eher wirklich defensiv geprägt und ja, also für Mainz sicherlich ein Punktgewinn, für Freiburg kann man sagen, sind sie ja im Moment eigentlich gut in Form, dass sicherlich auch mit dem Dreier gerechnet haben vor dem Spiel.
Also es war vor allem ein intensives Spiel, wahrscheinlich jetzt kein Spiel, wo ich unbedingt hätte im Stadion sitzen müssen. Ich glaube, es war trotzdem für beide Mannschaften eigentlich ein super Ergebnis, weil schaut mal auf die Tabelle und du hast Mainz zumindest über Nacht wahrscheinlich auf Platz 3 und du hast die Freiburger mit 9 Punkten auf Platz 5, die gleichzeitig noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen Vereinsrekord, bester Saisonstart, nach 5 Spieltagen aufgestellt haben.
Eingestellt.
Oder eingestellt. Aber letztendlich sind wir mal ehrlich, wer hätte das vor der Saison gedacht, die Mainzer mit 10 Punkten und die Freiburger mit 9 Punkten. Das ist ein Ergebnis, mit dem letztendlich beide Mannschaften heute nach so einem Spiel leben können. Und besser kannst du nach dem 5. Spieltag, glaube ich, für beide Mannschaften geltend nicht dastehen. Und das ist das Wichtige und das ist vielleicht auch im Moment der Unterschied zu allen Mannschaften, die normalerweise in dem gleichen Pool anzusiedeln sind, die es halt eben nicht schaffen, ihre Punkte Woche für Woche so zu sammeln, wie es im Moment die Mainzer und die Freiburger machen. Und dann hast du im Laufe der Zeit und jetzt nach 5 Spieltagen auch schon mal kein Polster, aber du gehst ein bisschen ruhiger in die Spiele rein, weil du weißt, okay, du hast nach hinten deine 5, 6 Punkte Vorsprung. Das heißt, dir kann der ein oder andere Ausrutscher vielleicht mal passieren. Und es gibt einfach Sicherheit. Und von daher war das, glaube ich, heute dann, beide bekommen einen Punkt und das ist absolut in Ordnung. Spiegelt auch den Spielverlauf meines Erachtens wieder.
Ja, und beide Mannschaften haben ja dieses Jahr schon bewiesen, dass sie die Großen schlagen können. Die Freiburger mit Dortmund und Mainz mit dem Sieg gegen RB. Ja, und dann trennt man sich halt mehr oder weniger heute auf jeden Fall gerecht Punkteteilung. Und dann steht man ganz gut dann da in der Tabelle. Und wie du schon angesprochen hast, Fabi, das sind alles Punkte, die dir Sicherheit geben. Das sind alles Punkte gegen den Abstieg. Mainz ist jetzt auch schon seit zig Spielen, weiß ich nicht, wie viele Punkte sie da schon sich zusammen ergaunert haben mit ihrer Spielweise. Das war ja heute auch wieder gerade in der Defensive um Bell und auch um St. Just wieder, die den Ausfall von Niakate verkraften mussten, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Auch weiterhin sehr, sehr stark in der Defensive und auch dieses hier mal ein kleines Foulspiel, da nochmal ein Trikotzieher, da wieder eine Spielunterbrechung. Das macht irgendwann dann auch keine Lust mehr zu spielen. Ne? Andauernd wird der Ball da Mainz ausgeschlagen oder so. Es war früher selber auch immer unangenehm, gegen solche Mannschaften zu spielen, die einfach die Lust am Spiel genommen haben. Und dadurch kommen dann auf beiden Seiten auch weit über 100 Fehlpässe noch zustande. Wobei die Freiburger ja eigentlich eine Mannschaft sind, die wirklich ein ziemlich passstarkes Team sind. Ja, aber alles in allem, denke ich, Sören, du hast auch gesagt, kann Christian Streich auch mit dem Punkt in Mainz mehr als gut leben. Nächste Woche gastiert der FCA bei Freiburg, die dann, glaube ich, ihr letztes Heimspiel im alten Stadion haben werden. Da werden sie wahrscheinlich auch nochmal alles raushauen, um sich dann mit dem Sieg zu verabschieden. Ja, und dann die Mainzer kommen nach Leverkusen. Da haben sie die letzten Jahre auch immer sich relativ teuer verkauft, haben es Bayer auch immer schwer gemacht. Ja, die Mainzer weiterhin positiv hervorzuheben dieses Jahr. Denke ich, immer noch die Überraschungsmannschaft, oder?
Du musst in dem Atemzug eigentlich beide Mannschaften nennen. Klar, bei den Freiburgern ist man so ein Stück weit vielleicht gewohnt, dass sie sich immer jetzt die letzten Jahre relativ früh mehr oder weniger sichern konnten. Aber ich finde die Entwicklung bei beiden Mannschaften, was heißt Entwicklung? Eher bei den Mainzern dann extrem positiv. Und für beide Mannschaften ist es doch jetzt nach dem fünften Spieltag einfach auch eine Bestätigung der guten Arbeit, die da im Moment geleistet wird. Und wie gesagt, und du kannst jetzt nächste Woche in die Spiele reingehen mit einer gewissen, ja, Ruhe. Du weißt, du stehst nicht mit dem Rücken zur Wand und das tut beiden Mannschaften gut. Und von daher freut es mich für beide Mannschaften, für die Mainzer und für die Freiburger einfach.
Richtig, für beide Trainer, ziemlich sympathische Trainer auch. Ja, kommen wir zu dem Spiel, Sören, über das du wahrscheinlich heute nicht mehr so gerne reden wollen wolltest. Aber ich komme mal nicht drum rum. Hohe Klatsche in München kassiert. In der Höhe eigentlich nicht mitzurechnen gewesen oder doch schon mitgerechnet?
Ja, also ich muss sagen, vor dem Spiel hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht eine Überraschung oder dass der VfL vielleicht eine Überraschung in München schafft. 15 Minuten oder vielleicht 10 Minuten sehr, sehr gut mitgehalten, aber das reicht dann eben nicht. Dann machst du Fehler. Die Fehler werden in München dann erst recht bestraft und dann gehst du halt 7:0 unter. Man muss bei Bayern auch sagen, und da das hat mich wirklich beeindruckt nach dem Barcelona-Spiel. Sie haben ja nicht aufgehört. Sie haben immer weiter Fußball gespielt, am Ende auch keine Gnade gezeigt. Und das muss man wirklich dann auch nochmal hervorheben. Klar, Bochum war chancenlos. Bayern hat die Fehler eiskalt bestraft, aber dass sie bis zum Ende einfach durchgespielt haben, immer weiter gespielt haben, ist schon eindrucksvoll. Und deshalb geht das, klar, mehr als verdient und in Ordnung, absolut in Ordnung.
Ja, also ich meine natürlich 7:0. Für mich ist dann eigentlich eher die Frage, oder um es mal so zu sagen, ich glaube, als Bundesligamannschaft darfst du nicht 7:0 verlieren, auch nicht gegen Bayern München, auch wenn die eine oder andere Mannschaft sowas schon mal erlebt hat. Aber ich finde einfach immer, es ist ein schwaches Signal nach außen für die Qualität der Bundesliga. Klar, mir ist vollkommen bewusst, so ein Spiel kann mal vorkommen, aber in der Regel darf man eigentlich nicht 7:0 verlieren, egal gegen wen in der Liga. Was halt bei den Bochumern jetzt leider, muss ich sagen, ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, ich habe ja auch durchaus Sympathien für die Bochumer. Aber du hast eigentlich auch so nach dem ja eher starken Auftritten an den ersten beiden Spieltagen irgendwo ein Stück weit jetzt ja, ärgerliche Niederlagen einstecken müssen. Die Krönung oder die Kirsche auf der Torte war natürlich heute das 0:7. Ja, das macht es natürlich dann für die nächsten Wochen nicht einfacher. Das nimmst du schon mal als Rucksack mit zurück nach Bochum. Kann aus Bochumer Sicht einfach nur hoffen, dass es ein ganz böser Ausrutscher war und dass sie sich letztendlich wieder fangen. Aber wie gesagt, um dann einfach auch mal ja, dem gerecht zu werden, was der FC Bayern dann vielleicht einfach heute auch mal wieder gezeigt hat, hat mich ein bisschen so an die Zeiten von Pep Guardiola erinnert, die uns ja die letzten Jahre ja eher nicht so waren, weil ich das erste Mal seit Pep Guardiola wieder das Gefühl hatte, die Mannschaft, die führt, vielleicht auch mal 3:0 oder 4:0, spielt aber dann einfach bis zur 90. Minute weiter und will so viele Tore wie möglich schießen. Und das ist schon, ja, finde ich, eine Entwicklung, die man vor der Saison wahrscheinlich der Mannschaft zu der früh oder zu dem frühen Zeitpunkt eigentlich nicht zugetraut hat. Ich habe es ja letzte Woche auch schon mal angesprochen. Nach dem Sieg auch gegen Leipzig, nach dem Sieg im Supercup und jetzt vor allem auch nach der Leistung am Dienstag gegen Barcelona, warst du genau in der Position eigentlich, in der du als Bayern München sein willst. Alle Mannschaften ja, schauen zu dir auf. Es wird viel über dich gesprochen. Die Entwicklung wird positiv hervorgehoben. Und ich finde einfach, was man vor der Saison vielleicht ja, ein Stück weit der Mannschaft teilweise zumindest abgesprochen hat, war die Qualität. Und was für mich im Moment sehr deutlich hervorkommt, ist, dass die Mannschaft eine brutale Qualität hat. Also zumindest auf die ersten 14, 15 Spieler bezogen. Im Nachhinein, ich war anfangs eher ja, skeptisch, beispielsweise auch der Sabitzer-Transfer. Aber meines Erachtens bist du in der Defensive extrem gut aufgestellt. Du hast immer die Möglichkeit zu rotieren, ohne dass du Qualität verlierst. Zumindest in der Innenverteidigung. Klar, die rechte Verteidigerposition ist noch zu schwach. Du hast aber wiederum im Mittelfeld mit Sabitzer jemanden, den du problemlos in jedes Spiel reinbringen kannst. Der ist sofort auf 100 und fällt von der Qualität her nicht ab. Und du hast natürlich jetzt im Moment das große Glück, was sich wahrscheinlich jeder Verantwortliche bei den Bayern gewünscht hat, dass du jetzt wieder einen Flügelspieler hast, der, was auch immer der Grund war, aber im Moment sein Potenzial aufblitzen lässt mit Leroy Sané. Du hast den absoluten Shootingstar mit Jude Bellingham in der Mannschaft, mit Jamal Musiala. Gleichzeitig noch einen Serge Gnabry, der auch regelmäßig seine Scorerpunkte sammelt. Das ist nicht so schlecht und da brauchst du dich ja auch in Europa nicht wirklich verstecken, glaube ich.
Nee, sehr schön zusammengefasst. Und ich meine, das Jammern auf der rechten Außenverteidigerposition, das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Gibt ja immer noch die Option, wirklich, wenn alle Stricke reißen, dann immer noch Josh Kimmich da auf die rechte Seite zu stellen. Und dann hat man halt einen Sabitzer zum Beispiel fürs zentrale Mittelfeld. Also ich denke, Julian Nagelsmann ist da so flexibel aufgestellt und hat auch das technische Verständnis, da die ein oder andere gute Aufstellung noch auf den Platz zu bringen. Und heute hat er natürlich dann auch den einen oder anderen auch mal ein bisschen mehr Spielpraxis gegeben. Hernandez hatte, glaube ich, komplett durchgespielt. Omar Richards hat er dann hinterher noch reingeschmissen. Choupo-Moting macht auch wieder sein Tor, wird eingewechselt. Ja, in der Mannschaft, jeder spielt da mit jedem. Kein Stinkstiefel drin. Die Mannschaft ist heiß, spielt immer weiter. Du hast gerade angesprochen, die alten Pep Guardiola-Zeiten. Immer weitermachen, nicht in den Verwaltungsmodus schalten nach dem 3-4-0. Nee, also der FC Bayern macht momentan sehr viel Spaß, aber natürlich auch bedingt durch den Gegner heute. Bochum konnte heute einem wirklich richtig, richtig leid tun, vor allem Manuel Riemann, der ja Sören wirklich mehr oder weniger noch das Beste hinten rausgeholt hat. Gerade Fabi hat es angesprochen, das 7-0 von Choupo-Moting, wo Riemann da innerhalb von ein paar Sekunden dreimal zur Stelle ist. Ja, und wie die Tore heute gefallen sind, angefangen bei dem Freischusstor von Leroy Sané. Ich weiß nicht, was sie da in der Mauer veranstaltet haben. Oder auch das Eigentor. Das passte dann heute letztendlich auch zum Spiel des VfL Bochum.
Ja, ich glaube,
Ja.
letztendlich, wenn man ein Tor, glaube ich, rauspicken will, was so den Tag von den Bochumern heute widerspiegelt, dann war es eigentlich das letzte Tor von Choupo-Moting. Wie oft hat er versucht, den Ball im Tor unterzubringen? Beim dritten Mal hat es, glaube ich, geklappt. Das ist dann schon teilweise Slapstick. Ich glaube, das ist ein Tag zum Vergessen für die Bochumer. Ich möchte noch eine Sache nur kurz, vielleicht auch noch aus Bayern-Sicht, was ich dann schon, glaube ich, nochmal erwähnen wollen würde. Die Tatsache, so wie die Mannschaft im Moment auftritt und letztendlich auch die Spiele für sich entscheidet, ist für mich ein wesentlicher Faktor, der sich dann langfristig auf die gesamte Saison bezogen eigentlich bezieht, ist dann die Möglichkeit, die Julian Nagelsmann hat, einfach dann auch mal in der 60. Minute seine Leistungsträger vom Platz zu nehmen, Kräfte zu sparen und eben auch anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, doch auch noch mal ein paar mehr Minuten zu sammeln. Und nichts gegen Hansi Flick, aber die letzte Saison unter Hansi Flick war so, dass er eigentlich gezwungen war, mit seiner besten Elf durchzuspielen, um die Ergebnisse einzufahren. Was letztendlich dann im entscheidenden Moment, und das war dann, oder ist dann beim FC Bayern in der Regel nun mal die Champions League, dann einfach dafür gesorgt hat, dass eben einer deiner Leistungsträger oder wahrscheinlich der wichtigste Mann, den du in der Offensive hast, die einfach ausfällt. Und ich glaube, das kommt den Bayern sehr zugute, dass sie solche Spiele mittlerweile ja wieder frühzeitig entscheiden können, um dann eben auch Kräfte zu sparen für den einen oder anderen Spieler.
Ja, die Möglichkeiten, die er da hat, sind natürlich immens. Und da werden sie gerade dann, wenn es auf den Winter zugeht, wahrscheinlich auch von profitieren können. Wenn es dann wieder die eine oder andere Verletzung mal gibt, das eine oder andere Wehwehchen, wo man vielleicht nicht unbedingt noch irgendwo spielen will, da kann er auf jeden Fall gut durchwechseln. Und die nächsten beiden Wochen sind für die Bayern ist natürlich auch überschaubar mit dem Auswärtsspiel in Fürth. Und dann geht es gegen Kiew in der Champions League unter der Woche. Und dann geht es, glaube ich, noch gegen Frankfurt. Also das sind halt die nächsten 3 Wochen überschaubar für den FC Bayern.
trotz alledem lassen wir mal die Kirche im Dorf. Es war der fünfte Spieltag. Es war heute natürlich ein Sahnetag. Lassen wir die Kirche mal im Dorf, lassen die Jungs einfach mal arbeiten und gucken wir mal, was sie die nächsten Wochen an Ergebnissen einfahren. Sind aber, was man wirklich sagen muss, auf einem sehr, sehr guten Weg, ihren Nummer 1 Status ja, zu zementieren.
Ja, mit diesen schönen Schlussworten zum FC Bayern, Fabi, verabschieden wir dich dann in, ja, in wahrscheinlich eine stressreiche Woche.
Ich wollte gerade sagen, wolltest du Urlaub sagen?
Das wäre natürlich der Oberhammer. Urlaub würde es wahrscheinlich nicht werden.
Nee, wird es nicht werden. Wie gesagt, ich sage danke, mir hat es wieder Spaß gemacht. Nächste Woche bin ich wieder voll dabei. Macht es gut, schönen Abend und an alle, die es am Montag hören, guten Start in die Woche.
Alles klar, Fabi, bis dahin. Mach's gut.
Ciao.
Wir hören uns morgen.
So sieht's aus.
Und besprechen dann noch das Abendspiel von heute mit Köln gegen Leipzig und dann die drei Spiele von Sonntag.
Das machen wir.
Bis gut, morgen. Bis morgen.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Bis zum nächsten Mal.